Ja, herzlich willkommen zu den Ideenpionieren zum Podcast. Und ich bin Fabian Conradi, zu Gast diesmal Christoph Breidenich. Besser gesagt Professor Dr. Christoph Breidenich, denn er ist Professor an der Makromedia und unterrichtet da eben Kommunikationsdesign in mehreren Fächern, würde ich jetzt mal so sagen. Hat aber noch ein bisschen was anderes auf dem Kasten und darüber werden wir heute auch sprechen. Hallo Christoph.
Hallo.
Hi. Wir haben ja gerade überlegt, worüber könnten wir eigentlich sprechen, weil du bist eine Person, die hat so viel auf dem Kasten und hat so viel schon erlebt, ist so verhaftet in der Kunst-, Design- und Theoretikerschiene, was aber auch wiederum auf die Praxis sich zurückführt. Da haben wir gesagt, beginnen wir einfach mal mit deinem Leben, warum du das machst, was du jetzt machst. Und dazu ist natürlich erstmal wichtig, was machst du gerade eigentlich?
Naja, dafür brauchen wir schon ein bisschen länger als hier dieses Podcast-Format. Es ist ja meistens so, dass man da in Sachen reinrutscht, die so nicht geplant waren, bis zu so einem Lebensalter von 16, 17 wird ja immer alles vorgegeben. Man geht zur Schule und dann entdeckt man irgendwelche Dinge, die man vielleicht besser kann als andere. Das war bei mir immer das visuelle Arbeiten. Ich bin auch ein bisschen vorbelastet durch meinen Vater, der auch als Bühnenmaler ja auch einen kreativen Beruf, ein Handwerk natürlich, aber eben auch ein kreatives Handwerk ausgeübt hat. Und so war es eigentlich immer so, dass wir in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, immer wenn es irgendwas kreativ zu machen gab, Karneval oder für irgendwelche Vereine, dann kam man zu mir und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann zuerst mal eine Lehre gemacht habe und dann eben studiert habe, so klassisch.
Was für eine Lehre hast du gemacht?
Ich habe eine Lehre als Schildermaler gemacht. Das ist ein Handwerksberuf, den es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Da kamen ab Ende der 80er die Plotcomputer, die Plotter raus und Schriften, Klebebuchstaben wurden nicht mehr auf Autos geschrieben oder auf Schaufenster oder auf Transparente. Leuchttransparente, sondern die werden jetzt einfach aufgeklebt und damals mussten wir das alles mit der Hand machen. Und dann hattest du schon mal so eine Herausforderung, 20 Meter Breite, 1,50 Meter Schrifthöhe, schreib da mal dies und das darauf. Ne? Das muss man natürlich, da hat man visuell, nicht nur visuell arbeiten gelernt, sondern auch visuell denken gelernt. Okay. Weil man sich natürlich das alles immer vorstellen muss vorher. Ne? Du kannst ja nicht da irgendwie anfangen links und irgendwie hoffen, dass du rechts dann mit deiner Typo oder deiner Schrift auskommst.
Ne? Und ich meine, das bringst du ja auch heute den Studierenden bei. Dieses visuelle Denken, das, was ja irgendwie auch in der Schule, hattest du gerade angesprochen, ja nicht so wirklich vermittelt wird. Kunst-LK oder Kunst, das Fach Kunst gibt es natürlich, aber da wird mehr geschichtlich auf die Kunst eingegangen oftmals.
Ja, Kunst als Schulfach ist ja völliger Blödsinn. Warum soll man Kunst als Schulfach haben? Man kann ja bildnerisches Gestalten als Schulfach haben, aber Kunst ist ja nochmal, ist ja ein Begriff, der ist ja gar nicht definiert. Der definiert sich ja irgendwie alle Dekaden mal anders oder neu. Mhm. Was ist denn Kunst? Historische Kunst oder gegenwärtige oder zukünftige Medienkunst? Das ist ja so ein ganz romantischer Gedanke, die dann von so Schulprogrammen ausgehen, wo dann noch irgendeiner mit einer Baskenmütze und einem Baguette unterm Arm und einer Palette irgendwo steht und Kunst macht. Das gibt's ja gar nicht. Also viel wichtiger wäre es ja eben ästhetisch zu denken oder im Sinne von eines kreativen Denkens, dass man das den Schülern vermitteln würde. Aber das wird nicht vermittelt, weil die Lehrer das auch nicht vermittelt bekommen haben, weil es überhaupt gar nicht im Sinne der Nachprüfbarkeit auch ist. Mhm. Ich glaube, da gibt es immer noch das Problem dann eben auch, wie prüfe ich sowas nach? Das haben wir in der Hochschule ja auch. Du kannst ja gewisse gestalterische Arbeiten, fände ich viel besser zu sagen, dass man sagt, okay, das funktioniert oder das funktioniert eben nicht und nicht dann nochmal in 50 Stufen einteilen, ob das jetzt eine 1,3 oder eine 1,7 ist, das ist ja völliger Blödsinn.
Aber wann ist diese Einstellung bei dir entstanden? Also war das schon durch eben deine, ich sag jetzt mal Jugend, so ein bisschen immer schon im Hinterkopf, dass du dich mit der Kunst auseinandergesetzt hast, als auch Schildermaler?
Kam immer über die Kunst. Mhm. weil alles andere war ja unbekannt. In den 80ern, Fachhochschulen als Gegensatz zur Uni, schreiben sich auf die Fahnen, dass die Fachhochschule im Endeffekt viel joborientierter ausbildet und die Uni eher so in die Forschung geht. Klassische Unifächer wie Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften. Das hat denen in den 70er Jahren nicht gereicht. Und dann hat man ja die alten Werkkunstschulen, das waren ja eher handwerkliche Gewerbeschulen, die hat man umgewandelt in Fachhochschulen. Ganz klassisch, 70er, 80er Jahre, der absolute Hochschulboom. Man hatte auf einmal Fachhochschulen, ein Diplom konnte man machen. Und dass man da visuelle Kommunikation oder Kommunikationsdesign studieren konnte, das wusste ja keiner.
Genau. Wie kamst du denn jetzt von Kunst auf Design? Also wann fand dieser Prozess statt? Wahrscheinlich hast du den auch noch live mitbekommen. Also Hochschule Ulm ist zum Beispiel ja eine Schule, die man...
Das haben wir nicht mitbekommen. Das ist Expertenwissen, was man heute auf Hochschulen lernt. Das haben wir nicht mitbekommen im allgemeinen Volk. Also meine Eltern waren beide keine Akademiker und im Umfeld gab es auch keine Akademiker. Kleines Eifeldorf, da hat man sowas nicht mitbekommen. Medien ohne Internet und ohne Vernetzung. Es gab das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm, das war's. Ne? Und mitbekommen hat man das nicht. Es wurde dann irgendwie so... klar, da, als man sich bewerben wollte. Ne? Die Lehre und dann hatten wir ja, wir mussten ja alle zur Bundeswehr. Das kennen ja heute alle gar nicht mehr. Wir mussten zur Bundeswehr, hatten sozusagen 20 Monate oder 21 Monate waren das damals. Ich habe natürlich verweigert, dann war es noch länger. und dann hat man Bedenkzeit. Das war wie so ein Freiheitsentzug, wo man eine Bedenkzeit hatte. Und da wurde natürlich immer klarer, ist man jetzt, wenn man jetzt so eher, wie wir das waren, linksorientiert war, da hat man eben Verweigerung gemacht, hat einen sozialen Dienst absolviert und war dann irgendwann schon mal, keine Ahnung, 23. Da sind heute ja alle mit ihrem Bachelorstudium fertig.
Ja.
Manche schon mit dem Masterstudium.
Stimmt. Ob das gut ist oder nicht.
Ne? Das ist einmal dahingestellt. Und dann hast du... Also am Schluss des Tages bist du älter einfach und dann kamen so die ersten Ausstellungen, dann Kunst, toll, man ist rumgereist, so ein bisschen nach, kann mich erinnern, meine erste Ausstellung war in Amsterdam, Keith Haring, ganz in den 80ern, frühe 80er und dann wurde das immer klarer und dann hat man auf einmal gemerkt, als man sich bewerben wollte, ich habe mich natürlich auch als Kunstakademien beworben, was ja völlig hirnrissig ist. Woher sollen denn die Arbeiten kommen, die an der Kunstakademie angenommen werden? Dann hat man gemerkt, dass dann eben diese Fachhochschulen diese Designstudiengänge angeboten haben, wobei wir überhaupt nicht klar war, was Kommunikationsdesign ist.
Genau, und würdest du jetzt sagen, das ist klar, was Kommunikationsdesign ist? Also mir kommt es manchmal so vor, wenn ich darüber spreche, es ist schon ziemlich weit gefächert. Ja, der Begriff T-Shaped Education ist bei mir dann immer auch noch im Kopf verhaftet dafür. Das heißt eben, dass man sich auf eine Sache spezialisiert, aber generell einen breiten Blick auf die Welt hat oder jetzt mal auch auf Fähigkeiten hat, die vielleicht nicht gerade alle spezialisiert sind. Ja, dadurch entsteht ja das T. Mit Lukas Thum haben wir da auch mal drüber gesprochen. Und da ist die Frage, wie würdest du das definieren jetzt?
Na, die Hochschulen definieren das. Also du kannst dir verschiedene Hochschulen anschauen. Die sind ja jetzt über diese Bachelor- und Masterstudienprogramme alle genötigt, die Curricula anzugleichen, zumindest von dem Workload. Das ist ja nicht mehr so wie wir früher. Wir sind da hingegangen und irgendwann ist dunkel geworden, dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Das ist ja heute total verschult. Da gibt es Programme, die kann man sich durchlesen. Da steht drin, was Kommunikationsdesign ist. Oder was ist Mediendesign? Wir haben jetzt an der Hochschule Makromedia haben wir jetzt zwei Studienrichtungen. Die eine heißt Mediendesign, die andere heißt Kommunikationsdesign. Was ist der Unterschied?
Das frage ich mich auch.
Ja, ich auch. Naja, Kommunikationsdesign ist dann doch eher so die tiefere, die nicht technischere, sondern die Sicht auf die Dinge, wie Kommunikation eben in die Welt kommt, sprich durch Worte, Typografie, durch Bilder, Fotografie, Filmen oder eben durch Animationen, Erklärungen, Storytelling, Orientierung, Zeichen, Semiotik. Das ist so das Kommunikationsdesign.
So praxisorientierte Kommunikationswissenschaft?
Kommunikationswissenschaft würde ich nicht sagen. Also da wäre ich, ja gut, praxisorientiert ist wieder, ja, so könnte man es vielleicht dann doch
behilfsmäßig
ja, so sagen. Ja, könnte man sich behelfen. Aber Kommunikationswissenschaft ist ja ganz stark auch eine empirische Sozialforschung. Das ist ja im Kommunikationsdesign findet fast nicht statt. Aber die Unterschied zum Mediendesign ist dann doch klar, dass das natürlich beim Mediendesign eher auf die technischen Konfigurationen.
Ah, okay.
Ne? Also du hast ja heute oder klassisch ist da Print, Interface und Bewegtbild. Das wären so die drei klassischen Sachen. Wenn man jetzt heute an Sprachsteuerung denkt, an KI denkt, an 3D-Druck, an diese ganzen Sachen, dann ist da Mediendesign, das erfindet sich alle 3, 4, 5 Jahre neu. Also in meinem 30-jährigen Tätigkeit jetzt alle 5 Jahre ist es total anders.
Was ja auch spannend ist an dem ganzen Bereich.
Ja, du brauchst aber dann bei T-Shaped, musst du ja auch den T-Balken, den senkrechten T-Balken, den musst du ja auch bespielen. Das kannst du natürlich nicht mehr. Mhm. Du kannst das nicht, da brauchst du wieder deine Spezialisten. Du brauchst für jedes Gewerk dann am Ende des Tages, ich sag jetzt nochmal, Sounddesign. Nur eine Sache, die jetzt über wie ist so eine gendergerechte Sprache auf so einer Alexa, wie funktioniert sowas? Mhm. Das sind ja Sachen, das können ja nur 3 Leute. Mhm. Das ist ja total spezialisiert. Aber das wäre dann eben, du brauchst die Spezialisten, also es kommt wieder auf ein Netzwerk an, was du dann auch gerade für so eine Hochschule brauchst bei Dozenten. Mhm. Du brauchst ein großes Netzwerk, um dieses T-Shape überhaupt gewährleisten zu können. Das breite Wissen, das generalistische Wissen ist ja das Wissen eher so, du denkst vom Problem her und nicht vom Medium, wie du es löst. Mhm. Also Probleme heißt, du musst die Probleme jetzt erstmal erkennen. Ne? Wenn man im ersten Semester fragt, was habt ihr für Probleme, dann kommt nichts.
Genau das merke ich ja auch, dass das ziemlich schwierig ist, wenn man halt aus der Schule kommt, dass man eben dieses Denken hat, oh, warte mal, jetzt muss ich selbst entdecken, was ich als Problem erstens sehe, was viel mit Selbstreflexion ja auch zu tun hat. Zweitens mit einer, ich sag jetzt mal, sozialen Verantwortung vielleicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überladen, der Begriff manchmal, aber ich denke, das passt da ganz gut zu. Und drittens zu sagen, okay, ich mache jetzt eine von mehreren Lösungen. Mhm. Also es gibt ja x Lösungen und ein Problem in dem
genau.
Sinne. Was auch sehr unscharf ist. Deswegen gibt es ja diesen Begriff Wicked Problems.
Genau, Probleme, die sich nicht lösen lassen, aber natürlich Probleme, die sich für eine Zeit lösen lassen. Ich kann über die, wenn man es einem ganz einfachen Beispiel ausmacht, das iPhone hat die Welt verändert, es hat die Gesten verändert, es hat ja nicht nur die Technik verändert, sondern es hat ja die Menschen verändert. Und das war natürlich ein Kommunikationsding, was mindestens mal 3, 4, 5 Leitindustrien zerstört hat. Man denke nur an die Musikindustrie. Mhm. Durch ein, ja, in Anführungszeichen Telefon.
Ja.
Und das hat so weitreichende Folgen, dass natürlich dieses Problem der Kommunikation zuerst mal gelöst war. Man konnte viel, man konnte ganz anders und mehr und qualitativ anders kommunizieren. Aber das ist natürlich jetzt nicht für immer gelöst. Das ist ja nicht wie in der Naturwissenschaft. Wenn ich die Zahl Pi entdeckt habe, dann ist die entdeckt für immer. Mhm. Aber das Kommunikationsproblem, also alle menschlichen Probleme sind ja Wicked Problems, ist ja mit einem iPhone nicht gelöst. Dann geht's jetzt, man merkt ja, die anderen, die werden alle besser. Die Infrastrukturen von anderen Unternehmen sind vielleicht besser. Noch ist das Design kann man auch, also das ästhetische Design, das äußerliche Design kann man natürlich einfach nachmachen, was ja dann auch geschehen ist. Und dann ist die Frage, wie lange das noch besser ist, wenn man überlegt, dass man sich vielleicht in 50 Jahren darüber totlacht, dass man mit solchen Dingern in der Hosentasche rumgelaufen ist. Mhm. Das ist ja wie Postkutschen.
Ja, also klar, jetzt denken wir sind halt schon fast an einem Zenit angekommen und 50 Jahre weiter befinden wir uns jetzt eigentlich fast schon im Mittelalter, wenn es um diesen Fortschritt geht.
Ja, das ist ja auch eine Methodik, die ich sehr liebe, dass man einfach in die Historie guckt und schaut, was da passiert ist. Da wird einem ja sofort klar, dass die Probleme nie gelöst wurden. Mhm. Es gibt halt unendlich viele Erfindungen, Millionen Verbesserungen von irgendwas, aber es gibt kein einziges Problem, was jemals gelöst worden ist.
Du hattest gerade davon erzählt, dass ein Netzwerk ziemlich wichtig ist, eben auch, um diese T-Shaped Education irgendwie zu ermöglichen, möglich zu machen, damit Absolut. Man diese Spezialisten auch hat. Wie versuchst du oder wie schaffst du es, da up-to-date zu bleiben? Weil die Welt, die verändert sich ja rapide, gerade wenn man in diesem Bildungssektor ist, was immer mit der Gegenwart eigentlich handelt.
Absolut, du kannst ja nie, du kannst nicht alles wissen, du kannst nur ein ganz kleines Bruchteil wissen. Ich habe ja bei Barz und Brock studiert, der hat uns ja von vornherein das genauso beigebracht, dass das Wichtigste, was du wissen musst, ist ja das, was du nicht weißt. Also, dass du filterst, du musst ja zuerst mal wissen, was du wissen willst. Und dadurch ist ja natürlich alles, was du nicht liest und nicht dir aneignest, ja viel, viel wichtiger als das, was du dir aneignest. Das heißt, wenn du jetzt seit der Goethezeit, zur Goethezeit konnte man noch alles lesen, was in Europa an Wissen existierte, dann eben nach im 19. Jahrhundert eben nicht mehr und es wird täglich, sekündlich so viel mehr, dass ich zuerst einmal wissen muss, was ich rezipieren muss und was ich mir aussuche von diesem ganzen Wust von Informationen. Und da sind die Filter natürlich die wichtigsten. Das ist absolut klar. Das ist ganz wichtig, dass du weißt, was du liest und was du nicht liest. Das ist entscheidend.
Und jetzt liest du ja nicht nur. Also ich meine, du machst ja auch außerhalb der Uni.
Technisch kann ich da nicht mehr mit, also technisch wird es immer so sein, dass du deine Kerntechniken, wie jetzt bei mir ist es halt Typografie und Gestaltung, Grundlagengestaltung und Illustration, Malerei und solche Sachen, da bin ich up to date, auch mit Technik, mit Software und mit solchen Dingen natürlich, klar. Aber wenn es jetzt weiter in Animation geht und solche Dinge, 3D, Rendering, Modeling, VFX, da kann ich überhaupt gar nichts. Da kann ich nur mit einem Netzwerk agieren.
Und wenn wir mal auf so das außerhalb der Uni gehen, also du als Professor bist ja, ist jetzt mal Bildungsbeauftragter. Was machst du aber nebenher?
Naja, die Fachhochschulen, die stellen ja Leute als Professoren nur dann ein, wenn sie ein Werk vorzuweisen haben. Das ist ja das Entscheidende. Das ist bei uns natürlich in den kreativen Studiengängen immer irgendein visuelles Werk. Du sollst ja aus der Praxis kommen. Fachhochschule, das ist ja nicht so wie ein Uniprof, der nur liest, nur forscht und nur schreibt, sondern Fachhochschule heißt ja eben, du, irgendetwas kannst du und du sollst es auch während deiner Professorenschaft, deswegen haben ja sehr viele auch nur eine halbe Professur, dann eben auch weiter ausüben, damit du das auch vermitteln kannst, damit du nicht irgendwo stehen bleibst und dann 30 Jahre lang da vor dich hin simmerst, sondern dass du auch up-to-date bleibst. Ich habe das ja immer so gemacht, dass das, was mich interessiert war, immer die Schnittstelle zwischen dem Digitalen und dem Analogen war. Ich bin ja die Generation, vielleicht die älteste Generation, die den digitalen Wandel komplett mitbekommen hat. Also sprich, in meinem ersten Semester, Ende der 80er, kamen Macs an die Unis. Also ich bin vielleicht derjenige, der wirklich von Anfang an dabei war. Die ersten Jahre ist überhaupt nichts passiert, weil keiner damit umgehen konnte. Ne? Und dann kamen die ersten Nerds, die haben sich damit beschäftigt. Und somit bin ich ja komplett vom Analogen ins Digitale, den ganzen Umbruch komplett miterlebt.
Also ein bewusster Umbruch.
Absolut, ja. Und dann 1991 meinen ersten Mac gehabt. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, wie wir damals gearbeitet haben und wie die Leute heute arbeiten. Die sind ja von ihren Skills, die können sich ja innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen Skills aneignen, wofür wir Monate gebraucht haben.
Ja.
Das ist
die Geschwindigkeit hat sich auf jeden Fall erhöht.
Naja, und die Möglichkeiten der Spezialisierung haben sich. Du kannst dich ja für alles heute. Kannst du ja eine Nischen besetzen, es gibt ja Millionen Nischen, die es alle vor 10 Jahren schon nicht mehr gab.
Wie würdest du denn sagen, ist halt nach außen hin die Spezialisierung eines Generalisten? Ich meine, das hört sich paradox an.
Ja, die Spezialisierung eines Generalisten ist, dass er das Feld, was er bearbeitet, komplett im Blick haben muss. Und das ist bei der Gestaltung ja nicht nur die Technik ist ja nur eine oder die Software, die Hardware, die Dinge, wie man einen Pinsel anfasst oder wie man, das kann ja heute keiner mehr, oder wie man ein Tablet zeichnet, was ich mich immer frage, warum man das macht, aber das ist eine andere Sache. Das ist ja nicht nur das. Es sind ja die sozialen Komponenten spielen eine Rolle, die theoretischen Komponenten, die methodischen Komponenten, die prozessorientierten. Es ist ja ein Riesenfeld. Das musst du halt alles im Blick halten. Mhm. Und das kannst du aber ja nicht alles selber ausführen oder lehren jetzt. Ne? Und dafür brauchst du das Netzwerk.
So gesehen ist man dann als Generalist ein Spezialist im Netzwerken.
Im Managen. Im kreativen Bereich sicherlich schon. Wenn ich jetzt Sprache studiere, dann brauche ich vielleicht kein Netzwerk oder als Professor für Teilchenphysik. Da brauche ich ein Labor. Mhm. Oder irgendwelche Maschinen, Riesendinger, die nur zwei Leute auf der ganzen Welt haben.
Ja.
Aber für die Probleme, wenn ich wirklich Probleme in der Gesellschaft gestalten möchte, was ja nun mal die Definition von Design ist oder von Kommunikations- oder Mediendesign eben ist, dann brauche ich ein Netzwerk und muss genau wissen, was ich wissen muss, um dieses Feld zu bearbeiten. Dafür brauche ich meine Quellen. Das sind wiederum natürlich nicht nur die Bücher oder die Internetquellen oder die Medienquellen. Mittlerweile kann ich ja auf ein Archiv zurückgreifen, was fast 30 Jahre alt ist, wo ich die Dinge alle gesammelt habe und ob das jetzt Links sind oder PDFs sind oder eben auch physische Bücher oder Schriften, die du ja gar nicht mehr, die kannst du nur noch über ein Verschlagwortungssystem überhaupt noch wahrnehmen.
Ich habe mal dein Verschlagwortungssystem gesehen, das ist ja schon fast ein Gehirn, diese Software.
Ja, es ist immer die Frage, wie macht man das? Und wann fängt man an und was will man damit überhaupt? Keine Ahnung. Wenn du dich nicht auf Sachen einlässt, wo du nicht weißt, was du willst damit, dann hast du keine Chance. Weil wenn du immer weißt, was du willst, dann legst du ja Dinge fest für die nächsten Jahre.
Also die Haltung ist dann eher schon auch die eines Pioniers.
Die Haltung ist die eines Pioniers, wie du es ja immer nennst. Bartz von Brock würde jetzt sagen, die Haltung ist, Scheitern auszuhalten.
Okay, also Scheitern auszuhalten, das hat jetzt aber nichts mit Scheiter-Heiter zu tun wahrscheinlich?
Nee, überhaupt nicht. Das wäre ja so ein Design Thinking Dinge,
genau.
Scheiterheiter. Nein, Scheitern auszuhalten heißt ja immer, das hat der Dirk Becker, der Soziologe, ganz toll beschrieben, die Ungewissheitsabsorption. Und das war die Kulturen, die Naturkulturen, die hatten das über die Religion. Also alles, was ich nicht weiß, wird über Religion kompensiert. Zum Beispiel, wie ich sterbe, wann ich sterbe, wann der Regen kommt und was es heute auch wieder gibt in so heißen Sommern. Ne? Das ist ja nichts anderes. Naturreligion im Wetterbericht findet man die ja wieder. Dann hast du, das kannst du nur absorbieren, nur aushalten, indem du dann eben eine Religion an irgendetwas glaubst. Das ist die Ungewissheitsabsorption in der ersten Stufe nach Becker. Die zweite Stufe ist die Wissenschaft. Also ab circa 1500, 1400, im 15. Jahrhundert hat man geglaubt, dass man durch Wissenschaft alles lösen kann. Alles, was wir nicht können, was wir nicht wissen, können wir durch Wissenschaft erlangen. Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts ja klar, dass es eben genau nicht so ist, weil sich überhaupt nichts verändert. Also seit der Atombombe oder seit dem Limits of Growth, also die Grenzen des Wachstums, ist ja jedem klar, dass das so nicht funktioniert. Und jetzt ist jetzt sagt Becker, in die dritte Phase ist eben die Ungewissheitsabsorption, kann man nur durch Design aushalten. Also Design ist im Endeffekt das Versprechen, dass es weitergeht, obwohl es keine Lösung gibt.
Also eigentlich das Vertrauen in die Zukunft, dass man sie als Mensch gestalten kann.
Genau, dass du aber nie eine Lösung findest. Du hast keine Chance, dass jemals in irgendeiner Art die ganzen Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsbosse, die ganze Weltwirtschaft, die Volkswirte, keiner weiß, wie sich die Börse entwickelt. Keiner wusste 2008, hat vor dem Crash gewarnt. Keiner wusste es. Also je mehr ich Experte bin, desto weniger weiß ich über die meisten Sachen. Ich weiß ja nur immer die Sachen, die ich weiß, aber über alles andere weiß ich ja nichts. Und das ist genau der Gegenpol zu dem Generalisten. Der Generalist ist derjenige, der von den meisten Dingen etwas weiß, aber nichts richtig.
Das heißt, vielleicht auch nichts richtig wissen darf, wenn ich das jetzt so.
Ja, du brauchst anhöre. Ja zu viel Zeit, um etwas richtig zu wissen. Genau. Wenn du als Physiker heute in irgendeiner Weise relevant sein willst, dann brauchst du komplett 90% deiner wachen Lebenszeit, um überhaupt irgendeine Relevanz zu erlangen. Wenn du da alles lesen willst und alles dir filtern willst, was da passiert in deinem kleinen Fachgebiet, so klein das auch am Schluss des Tages nur ist, brauchst du 90% deiner wachen Zeit als Experte.
Ja.
Sonst hast du keine Chance, sonst bist du irgendwo, keine Ahnung, ne, bei den 400.000 Architekten, die China pro halbes Jahr ausbildet, die alle nach Europa kommen. Was willst du da? Ja. Was willst du da mit einem Experten? Ja. Du brauchst keinen Experten mehr, du brauchst Generalisten, die überhaupt die Probleme zuerst mal erkennen.
Also nicht, dass ein Haus gebaut wird, sondern wo und wie und ob.
Ja, und ob, vor allen Dingen ob, also das auch zu verhindern, ne? Dass man Dinge, vielleicht eine der größten Aufgaben, vor denen wir stehen, wenn ich so vermute, ist ja, wie wir das wieder loslassen. Das machst du ja auch mit deinen Themen, mit der Achtsamkeit oder auch mit dem, wie wir es jetzt von dem Kollegen, dieser Begriff, Postwachstumsgesellschaft. Mhm. Also wie werden wir das Ganze eigentlich wieder los? Mhm. Was wir hier zusammen gebastelt und gebaut haben. Wie werden wir die Industrien los, die Ernährungsindustrie, die Gesundheitsindustrie, die ja nur Blödsinn produziert. Das ist 99% aller Dinge in der Drogerie, die man kaufen kann, sind völlig unnütz. Mhm. Also
eine erneute Emanzipation, aber diesmal quasi aus systemischer Hinsicht?
Systemischer Hinsicht heißt ja, wenn ich etwas tue, dann tue ich ja alles andere nicht. Mhm. Das ist ja so ein Grundsatz der Luhmannschen Systemtheorie. Und wenn man es auf heute jetzt auf die Wirtschaft zurückbringt und damit eben auch aufs Design, heißt das ja, dass wir die einzige Chance, die wir haben, ist ja, Strategien zu finden, wie wir das alles wieder loswerden, wie wir aufhören damit. Das ist das Entscheidende. Aufhören zu fliegen. Jetzt haben wir den Begriff Flugscham. Das ist ja irre. Das hat sich jetzt alles in den letzten Monaten entwickelt. Ganz, ganz kurz und ganz schnell ging das. Ja. Und vorher hat da keiner drüber geredet. Plötzlich ist es wieder, Fridays for Future ist ein Ding. Ne? Das sind die eigentlichen Designer. Das sind jetzt zwar keine Medien- oder Kommunikationsdesigner, das sind aber Social Designer. Und das ist das Entscheidende.
Und da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem, Beuys hat es ja gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Würdest du sagen, jeder Mensch ist ein Designer?
Naja, wenn er Mensch ist, ja. Wenn er jetzt von 8 bis 5 funktioniert und danach ein Hobby hat, nicht. Mhm. Ne? Also wenn er sich einbringt in die Zusammenhänge, das kann man ja unterschiedlich, das kann man sozial, politisch, wissenschaftlich, religiös, kulturell, philosophisch, da gibt's ja verschiedensten Strategien. Wenn man sich damit einbringt, dann ja. Dann ist jeder Mensch ein Gestalter. Design ist ja immer das Problem mit diesem Wort, dieses englische Wort im Deutschen, was ja im Deutschen wieder was anderes bedeutet als im Englischen. Das tue ich mich sehr schwer mit. Ich denke, Gestaltung ist das eigentliche Wort.
Und was ist da mit dem Wort Schöpfung? Schöpfer?
Sagen? Ja, Schöpfung wäre ja dann Kreation und das wäre wieder Kreativität. Und dann haben wir natürlich auch wieder so ein komisches Wort, was im Alltag ja ganz anders benutzt wird als im jetzt zum Beispiel in den Sozialwissenschaften. Andreas Reckwitz hat das ja beschrieben in seinen Büchern, dass Kreativität ja, das ist ein Imperativ. Ne? Ich muss heute kreativ sein. Wenn du dich als Hausmeister bewirbst und dein Arbeitgeber sagt dir, sind sie kreativ? Und du sagst, nein, auf keinen Fall, hast keine Chance als Hausmeister.
Ja.
Ne? Oder als Busfahrer oder als Ladenverkäuferin. Du musst heute kreativ sein, das ist ein Imperativ.
Was auch komisch ist, weil was heißt kreativ sein? Denn ich würde sagen, jemand ist auch kreativ, der sehr kreativ mit eben Problemen umgeht, sie zu lösen oder irgendwie Optimierungen erzeugt, sei es bei zum Beispiel im Gartenbau, ja?
Klar.
Landschaftsbau, dann ist die Erde nicht gut bestellt, dann können da die Blumen eigentlich nicht drauf wachsen. So. Und dann sagt er, ja gut, dann brauchen wir die und die Erde und da streuseln wir noch ein bisschen Stein rein. Ich finde, so jemand ist hochkreativ.
Na klar.
Nur das, und das ist ja bei diesen Vorstellungsgesprächen, sind sie kreativ, Ist ja eigentlich eine komische Frage, weil ja, meiner Meinung nach jeder das sein
kann. So eine Folklore-Frage, so eine Romantik-Frage ist das. Ne? Kreativ, man muss, also kreativ ist so ein bisschen, bist du auch lieb, bist du auch nett zu den Leuten? So nach dem. Die Fridays for Futures, die Beginner davon, die sind kreativ. Mhm. Absolut. Das ist eine absolut kreative Geschichte. Kreativ bedeutet zuerst ja auch mal innovativ. Und das gab es ja vor der Moderne, also vor 1870, 1880, gab es ja überhaupt keinen Grund, etwas zu erneuern. Warum? Man hat die Stile immer nur kopiert, man hat sie sich immer an feste Regeln gehalten. Die ganzen Kreativen, also quasi Kreativen, die mit Pinsel und Farbe gearbeitet haben, haben ihren Meister nachgemacht. Mhm. Und dann bis dann irgendwie seit 1860 dann die ersten Modernen eben ausgeschwenkt sind und etwas gemacht haben, was es vorher nicht gab, dann würde man sagen, Kreativität ist Innovation. Mhm. Und das hat sich dann von der Kunst eben auf heute auf jeden Bäcker und auf jeden, keine Ahnung, auf jeden Beruf niedergeschlagen. Also seit 1860 bis heute kann man sagen, Kreativität zuerst in der Elite, das waren die Künstler, dann vielleicht noch die Lebensreformer um 1900, die ersten FKK-Bewegungen, die Müsli-Generation, wie hießen die damals, die Kohlrabi-Philosophen, die ersten Gesundheitsapostel und sowas, das waren die Kreativen der Jahrhundertwende, und dann geht es immer weiter bis heute. Jedes Schulkind, jeder Kindergärtner muss heute kreativ sein.
Was da so ein bisschen, finde ich, die ganze Zeit auch mitschwingt bei dem Thema Kreativität, Design, was mache ich eigentlich, ne? Spezialist, Generalist, irgendwo muss ich mich ja für etwas entscheiden als Mensch.
Genau.
Das heißt, ich bin ich achtsam oder kümmere ich mich darum, achtsam zu sein? Heißt, setze ich mich mit dem Thema auseinander? Ja oder nein? Setze ich mich mit dem Thema auseinander, ob ich eine Kreativität habe, die ich für mich entdecke? Ja oder nein? Das sind ja alles Entscheidungen, die ich durch diese heutige Informationsexplosion ja eigentlich total mir entgegengeworfen wird.
Ja, das nichts anderes als die Dialektik der Aufklärung.
Ja.
Du musst Entscheidungen treffen, weil du frei bist. Oder wir, also wir beide sind jetzt wirklich welche, die auch Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben. Das musstest du im 19. Jahrhundert nicht. Du hast geerbt, du musst ja heute auch noch nicht mehr. Wenn du heute erbst, dann brauchst du einfach, und irgendeinem gehört das ja alles, was da draußen rumsteht. Das heißt, heute gibt es eine riesengroße Gruppe von Menschen, die erben. Mhm. Die müssen überhaupt keine Entscheidung treffen. Dann gibt es die Leute, die eben im Sinne dessen, dass sie etwas übernehmen, was vorher durch ihre Eltern oder durch wen produziert wurde, das dann weiterführen, ist ja dann nicht erben, sondern ist eher so, ich trete in die Fußstapfen mäßig, dann würde man auch sagen, die brauchen keine Entscheidung, die haben eine Entscheidung dann einmal getroffen und dann ist es das. Wenn du deinen Bauernhof weiterführst oder dein Erdbeermarmelade weiter so einmachst wie deine Vorfahren. Und dann sind diejenigen, also die Aufklärungen, die uns zu freien Menschen gemacht haben, die Entscheidungen treffen, und dann wird es natürlich schwierig. Ne? Dann gibt es dann den guten Berater und den schlechten Berater. Dann gibt es ganz viele Leute, die überhaupt keine Ahnung von irgendwas haben, aber das behaupten, sie hätten, und so weiter und so weiter. Dann wird es echt schwierig. Und dann muss man, das kann man nur meiner Meinung nach nur in einer Ausbildung oder in einem Studium rausfinden.
Und würdest du sagen, dass halt gerade ein Generalist, so wie ein Kommunikationsdesigner, diese Entscheidungen auch für andere, also sie anleiten kann, wieder Entscheidungen zu treffen?
Naja, ein Kommunikations-, da würde ich zwischen zwei Arten von Designern sprechen. Der eine ist eher so der Produktionsdesigner, der setzt um. Mhm. Ne? Das ist also nach einem Bachelor, also ein Bachelorstudium im Kommunikationsdesign, heißt eigentlich, du bist nachher befähigt. Früher hat man das Geselle genannt. Mhm. Also Bachelor heißt ja auch nichts anderes als Geselle. Der setzt um und ist fähig, selber zu entscheiden, wie er das macht. Mhm. Und dann würde der andere Designer wäre derjenige, der sozusagen es weiter verbreitet und vermittelt. Dazu gehört aber schon mehr. Ne? Da musst du gehst du in die methodische Seite, in die prozessorientierte Seite. Da geht's dann schon auf den Master hin. Wobei, das Master kann man ja auch so zweischneidig sehen. So einmal kann das ja auch Produktion bedeuten, nämlich, dass du Teams führst. oder dass du wirklich als Meister, ne, also wie im Handwerk, im deutschen Handwerk, eben den Meister hast und darfst ausbilden und darfst auch Teams führen oder Firmen führen. Und der andere Master ist vielleicht derjenige, der wirklich in die Forschung geht oder in die Bildung oder in die Vermittlung. Mhm. Das sind so zwei Spielarten. Frage ist eigentlich noch vorher, wie kommt es überhaupt dazu, dass du sowas studieren willst? Und da finde ich immer noch den Gedanken des Studium Generale ein super Ding. Also, dass man zuerst mal einfach so, im Bauhaus hat man das ja auch gemacht, dass man zuerst mal so alles macht. Mhm. Ne? Aber jetzt im Design würde es heißen fotografieren, filmen und malen und zeichnen und stricken, sondern alles würde heißen, man hat auch Biologie und man hat noch Musik und man hat noch Schreiben und Lesen.
Wonach halt Montessori oder Waldorf zum Beispiel ja auch auf diesem Pfad eher wandern.
Genau.
Genau, und das würdest du dir auch wünschen für eben die Studiumslandschaft, die Universitäts-Hochschullandschaft.
Absolut. Man müsste wirklich vorher ein Studium haben, wo man den zuerst mal alles wieder entwöhnt, was in der Schule passiert ist. Eigentlich ist es die Aufgabe der Schule, aber die machen es nicht.
Ja.
Ne? Und da kommt es ja jetzt auch wieder, gerade gestern gehört, wieder die Privatschulen, also jetzt nicht die Hochschulen, sondern die Privatschulen, die im Moment einen Wahnsinnsboom erleben. Das ist natürlich auch eine Chance von denen wiederum. Dann stehen wir wieder von einer Zweiklassengesellschaft und dann wird es wieder schwierig. Also auch das zieht wieder so einen Rattenschwanz nach sich.
Interessant. Gibt es etwas noch von dir, was du auf jeden Fall irgendwie noch dem Einzelnen vielleicht mitgeben möchtest, gerade wenn es darum geht, Entscheidungen treffen oder mal die Kreativität ausleben oder einfach mal auch Dinge vielleicht angehen, die man sonst nicht angehen würde, die einem vielleicht die Angst nimmt vor neuen Entscheidungen.
Naja, man kann sich mal überlegen, was macht man denn so, wenn man freie Entscheidungen treffen kann, ne? Also wenn man in Köln lebt und sich mal überhaupt überlegt, was ist das Köln? Wodurch zeichnet sich das aus? Was mache ich eigentlich an so einem Ort, wenn ich jetzt nicht arbeite zum Beispiel oder wenn ich jetzt nicht schlafe? Ne? Wie einfach mal die Augen aufmachen. Also die Augen aufzumachen, das sind so diese Metapher der Fensterläden, die man so vorm Fenster hat. Und ich sehe das gerade bei jungen Leuten, aber das muss man auch wirklich zur Ehrenrettung sagen, die sind wirklich zu jung einfach im Bachelorstudium.
Ja.
Die sind einfach echt zu jung, wenn die mal Anfang 20 sind und ein bisschen weiter vielleicht. Man würde Anfang 20, mit 23 den Bachelor anfangen und würde dann nachher dann gegebenenfalls den Master machen, dann wäre man dann Ende 20 oder Mitte, Ende 20.
Ja.
Das halte ich für gut. Andererseits, wenn die mit 18 da auflaufen, dann wissen ja gar nichts. Also die sind sowas von unbedarft und berufen sich dann auf so irgendeine Entscheidung, dass irgendein Kunstlehrer gesagt hat, du kannst aber gut malen und denken dann, Design ist am nächsten an diesem gut malen dran und deswegen studiere ich das jetzt. Das ist jetzt das Problem, das ist jetzt ein bisschen sehr spitz auf dieses Problem formuliert, aber für andere Leute gilt es genauso, einfach mal rumgucken, was geht hier überhaupt ab?
Also die Ideen, die Findung von, ich sage jetzt mal, sich selbst und Ideen zu generieren, zu entwickeln,
sich einfach mal bewusst zu machen, was tue ich, wenn ich nicht schlafe oder arbeite? Mhm. Was tue ich da? Mache ich Sport oder gehe ich ins Schwimmbad oder war ich schon mal im Museum? Mhm. Wir sind hier direkt neben dem Kölner Stadtmuseum und da vorne steht noch die Wölfin, die römische Wölfin. Da stellen sich ja alle die Fragen, warum ist das so? Ist das da alles zufällig hingelangt oder gibt es da irgendwie eine Idee dahinter? Warum sind die Sachen so, wie sie sind? Also die Neugier ist total wichtig. Dazu gehören natürlich auch Dinge wie Unterhaltung, klar, also ich sag mal Kneipen und Konzerte. Aber ist es, renne ich da einem Mainstream hinterher oder habe ich vielleicht mal eine eigene Idee, wo ich hingehen könnte, obwohl da nur drei Leute sind?
Ja.
Das ist das, was ich auf jeden Fall jedem rate. Und da dafür gibt es auch Anleitungen. Ne? Also das muss man auch teilweise, glaube ich, dass so viele, dass eigentlich auch Professoren jetzt sind, also oder Dozenten, die müssten eigentlich auch viel mehr zum Anleiter werden, zum Vermittler werden dessen, was Neugier produzieren könnte.
Ja, also kein Frontalunterricht, würde ich jetzt mal sagen, in der Verbindung,
sondern ja, auch,
in einem Dialog schon auch Neugier schüren.
Ja, Neugier schüren, rumlaufen, durch die Stadt gehen. Das hat Barths und Brock uns ja alle beigebracht, der generalistische Gestaltungswille. Also ich gehe rum und alles ist gestaltet. Du kannst die komplette Welt, jede Wolke bis hin zu jedem Atom unter dem Gesichtspunkt eines Gestalters sehen. Alles. Das ist der generalistische Blick, der universalistische Blick. Und das einfach mal, das ist eine der wichtigsten, überhaupt der wichtigsten Tätigkeiten im Sinne des der Ausbildung eines Gestalters. Das müssten aber Banker genauso machen. Und alle anderen müssen das und Mediziner auch.
Weil wir alles Gestalter sind.
Ja, weil, ja, wenn sie gut sind, sind sie Gestalter. Ne? Ansonsten sind sie halt Gehilfen der Wirtschaftsmächte, Google, Facebook und so weiter.
Wobei man dennoch halt mitgestaltet.
Ja, ja, klar. Indem man, die pure Anwesenheit ist ja auch schon Gestaltung.
Genau.
Na, du kannst, also ich glaube, dass wir das super unterschätzen, auch die ganzen Vernetzungen, die Medien, die Netflixisierung der Welt mit dem ewig immer Gleichen, dass uns das an vielen Stellen gar nicht bewusst ist, wie es uns betäubt. Also ich manchmal vergleiche ich es so ein bisschen.
Opium fürs Volk.
Absolut. Ne? Oder auch so ein bisschen mit dem Nationalsozialismus, wobei mir das jetzt ein bisschen schwerfällt, das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber die Betäubung, die dadurch stattfindet, ist uns überhaupt nicht klar. Die Betäubung des Mainstreams und die Narkotisierung, gerade auch von jungen Leuten, die sich sehr stark anfällig für solche Sachen sind, Stichwort Games, da muss man total aufpassen. Also ich bin gespannt, die Achtsamkeitswelle wird immer größer, aber die andere, die Gegenwelle, die wird auch immer größer. Inwieweit es da in so eine Zweiklassengesellschaft geht. Also
die einen, die, ich sage jetzt mal überspitzt, erleuchtet sind und die anderen, die in ihrer Wolke bleiben.
Ja, und wenn wir heute unsere Großväter, also meine Generation, fragt, wie war das damals im Nationalsozialismus, was hast du gemacht? Und da wird einer sagen, ja, ich habe da mitgemacht, ja, dann wären wir alle höchst bestürzt. Was ist denn, wenn wir die heute in 50 Jahren fragen, wie war denn das damals in der digitalen Vernetzung? Hast du da mitgemacht? So, tagelang die gleichen Filme geguckt, mit den gleichen Plots und den gleichen Effekten. Kann man nicht so direkt vergleichen, sicherlich, aber bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze Überwachung, diese Datensammlungen, die entstehen, die Big Data Unternehmen, die ja heute wie Amazon, wo es ja gar nicht klar ist, dass es da gar nicht um Bestellen von Gütern geht, sondern dass es da um Datensammeln geht, das ist den meisten ja gar nicht klar, dass das wirklich nur über Augen öffnen geht.
Ja, ja, das ist ein schöner Abschluss eigentlich.
Augen auf.
Augen auf und ein bisschen mehr Achtsamkeit vielleicht walten lassen, aufmerksam vielleicht zu sein.
Ja, das wäre zu wünschen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, Christoph, für dieses wirklich sehr interessante und sehr ausladende Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und wir werden uns, denke ich mal, auch nochmal hören. Super. Also, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.